Zur Karfreitagsliturgie, zum Gedächtnis des Leidens und Sterbens Jesu, darf ich euch und Sie alle ganz herzlich begrüßen. Wiederum haben wir eine Online-Andacht zum Anhören produziert. Allen, die sich auf irgendeine Weise daran beteiligt haben, ein herzliches Dankeschön. Für viele ist der Karfreitag ein melancholischer und trauriger Tag. Für viele ist der Karfreitag einfach nicht zu ertragen. Ja, viele von uns würden den Karfreitag am liebsten aus dem eigenen Leben verbannen, ihn einfach streichen. Das Kreuz, das wir heute in den Mittelpunkt stellen, es ist unerträglich. Gerade die derzeitige Corona-Krise tut ihr Übriges dazu, dass der Tag noch schwerer ist als sonst. Ja, der Karfreitag wird gerne ausgeblendet, so wie wir gerne Krankheit und Tod, die unbeliebten Lebensthemen, völlig ausblenden. Und doch sind gerade diese Themen omnipräsent. Gerade in diesen Tagen wird uns dies unausweichlich bewusst. Sind wir darauf zurückgeworfen? Schön, dass Sie sich heute Zeit nehmen für diese Andacht. Ich denke, dass der Karfreitag mit seiner Konsequenz jeden Christenmenschen betrifft und angeht. Nicht nur jetzt und heute im April 2020 mit unserer weltweiten Krise, sondern immer. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Grüßen und begrüßen wir den Herrn in unserer Mitte. Bitten wir um sein Erbarmen, seinen Beistand für unser Leben, für unsere je eigenen Karfreitagssituationen. Jesus, du bist den bitteren Kreuzweg gegangen, du stehst auf unserer Seite. Immer dann, wenn unsere Lebenswege zu Kreuzwegen werden. Und so rufen wir voller Vertrauen zu dir. Du stehst auf der Seite der Unglücklichen und Einsamen. Du stehst auf der Seite der Verlassenen und der Verlierer. Herr, erbarme dich. Du stehst auf der Seite der Verzweifelten und Gequälten. Du bist bei denen, die Angst haben. Christus, erbarme dich. Du stehst auf der Seite der Bloßgestellten und der Verspotteten. Du bist bei denen, die am Rand stehen. Herr, erbarme dich. Gott, du unser Vater, du unsere Mutter, bei dir dürfen wir sein, wie wir sind. Mit all unserem Suchen und all unseren Fragen, mit unseren Sorgen, Ängsten und Zweifeln. Vieles im Leben verstehen wir nicht, vieles beschäftigt und belastet uns. Du überlässt uns nicht der Angst und der Trauer. Du willst uns frei machen und Leben schenken. Schütze und befreie und heilige uns durch deinen Sohn, dessen Leiden und Sterben wir heute gedenken. Du hast ihn aus dem Tod gerissen und zum Leben geführt. Ihn, Jesus, den Christus, unseren Freund, Bruder und Herrn. Amen.
Thank you. Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Johannes. Jesus ging mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Bachs Kidron. Dort war ein Garten, in den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der Hohepriester und der Pharisäer und kam dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie:
Wen sucht ihr?
Sie antworteten ihm:
Jesus von Nazareth.
Er sagte zu ihnen:
Ich bin es.
Auch Judas, der ihn auslieferte, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte: Ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal:
Wen sucht ihr?
Sie sagten:
Jesus von Nazareth.
Jesus antwortete:
Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese gehen.
So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte: Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, traf damit den Diener des Hohepriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Diener aber hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus:
Steck das Schwert in die Scheide. Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken?
Die Soldaten, der Hauptmann und die Gerichtsdiener nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Er war nämlich der Schwiegervater des Kaiaphas, der in jenem Jahr Hohepriester war. Kaiaphas aber war es, der den Rat gegeben hatte:
Es ist besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt.
Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit dem Hohepriester bekannt und ging mit Jesus in den Hof des Hohepriesters. Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohepriesters, heraus. Er sprach mit der Pförtnerin und führte Petrus hinein. Da sagt die Pförtnerin zu Petrus:
Bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen?
Er sagte:
Ich bin es nicht.
Die Knechte und die Diener hatten sich ein Kohlenfeuer angezündet und standen dabei, um sich zu wärmen. Denn es war kalt. Auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der Hohepriester befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm:
Ich habe offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle zusammenkommen. Nichts habe ich im Geheimen gesprochen. Warum fragst du mich? Frag doch die, die gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe. Siehe, sie wissen, was ich geredet habe.
Als er dies sagte, schlug einer von den Dienern, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sagte:
Antwortest du so dem Hohepriester?
Jesus entgegnete ihm:
Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weiß es nach. Wenn es aber recht war, warum schlägst du mich?
Da schickt ihn Hannas gefesselt zum Hohepriester Kaiaphas. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sagten sie zu ihm:
Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern?
Er leugnete und sagte:
Ich bin es nicht.
Einer von den Knechten des Hohepriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte:
Habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen?
Wieder leugnete Petrus und gleich darauf krähte ein Hahn. Von Kaiaphas brachten sie Jesus zum Prätorium. Es war früher Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das Paschalamm essen zu können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte:
Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen?
Sie antworteten ihm:
Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert.
Pilatus sagte zu ihnen:
Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz.
Sie antworteten ihm:
Uns ist es nicht gestattet, jemanden hinzurichten.
So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, welchen Tod er sterben werde. Da ging Pilatus wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn:
Bist du der König der Juden?
Jesus antwortete:
Sagst du es von dir aus, oder haben es dir andere über mich gesagt?
Pilatus entgegnete:
Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die Hohepriester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan?
Jesus antwortete:
Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Königtum nicht von hier.
Da sagte Pilatus zu ihm:
Also bist du doch ein König.
Jesus antwortete:
Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.
Pilatus sagte zu ihm:
Was ist Wahrheit?
Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus und sagte zum versammelten Volk:
Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr seid aber gewohnt, dass ich euch zum Pascha-Fest einen freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch euren König freilasse?
Da schrien sie wieder:
Nicht diesen, sondern Barabbas.
Barabbas war ein Räuber. Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie traten an ihn heran und sagten:
Sei gegrüßt, König der Juden.
Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen:
Seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finde.
Jesus kam heraus. Er trug die Dornenkrone und den purpurnen Mantel. Pilatus sagte zu ihnen:
Seht, der Mensch!
Als die Hohepriester und die Diener ihn sahen, schrien sie:
Kreuzige ihn, kreuzige ihn!
Pilatus sagte zu ihnen:
Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm.
Sie entgegneten ihm:
Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich zum Sohn Gottes gemacht hat.
Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr. Er ging wieder ins Prätorium hinein und fragte Jesus:
Woher bist du?
Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm:
Du sprichst nicht mit mir. Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen, und Macht, dich zu kreuzigen?
Jesus antwortete ihm:
Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der eine größere Sünde, der mich dir ausgeliefert hat.
Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen, aber sie schrien:
Wenn du diesen freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der es sich zum König macht, lehnt sich gegen den Kaiser auf.
Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen und er setzte sich auf den Richterstuhl an dem Platz, der Litostrotos auf Hebräisch Gabbata heißt. Es war Rüsttag, das Paschafest ungefähr die sechste Stunde. Pilatus sagte:
Seht, euer König!
Sie aber schrien:
Hinweg, hinweg, kreuzige ihn!
Pilatus sagte zu ihnen:
Euren König soll ich kreuzigen?
Die Hohepriester antworteten:
Wir haben keinen König außer dem Kaiser.
Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie übernahmen Jesus, und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgotha heißt. Dort kreuzigten sie ihn, mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte aber Jesus. Pilatus ließ auch eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz befestigen. Die Inschrift lautete: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Tafel lasen viele, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Da sagten die Hohepriester zu Pilatus:
Schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden.
Pilatus antwortete:
Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben.
Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht von oben ganz durchgewoben. Da sagten sie zueinander:
Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll.
So sollte sich das Schriftwort erfüllen. Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies taten die Soldaten. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jüngern, den er liebte, sagte er zur Mutter:
Frau, sieh dein Sohn.
Dann sagte er zu dem Jünger:
Sieh deine Mutter.
Und von jeder Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte:
Mich dürstet.
Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf einem Isopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er:
Es ist vollbracht.
Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, dieser Sabbat war nämlich ein großer Feiertag, bat man Pilatus, man möge ihnen die Beine zerschlagen und sie dann abnehmen. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und zugleich floss Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er Wahres sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte: Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt: Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben.
Amen.
Liebe Schwestern und Brüder, wie lange noch? Das ist die Frage, die heute am Karfreitag 2020 viele von uns beschäftigt und manchen auch quält. Wie lange müssen wir diese Situation noch erdulden? Wir dürfen unsere Eltern, unsere Freundinnen und Freunde und unsere Kollegen nicht besuchen und wenn wir uns sehen, dann höchstens von weitem winken. Ja, ich muss sagen, es fällt mir verdammt schwer, diese Situation zu ertragen. Wenn ich mich mit meinem Online-Team in der Kirche zu den Aufnahmen mit dem gebührenden Sicherheitsabstand treffe, dann fällt es mir unheimlich schwer, die Leute nicht wie gewohnt in den Arm zu nehmen. Oder wenn ich meinen Vater im Pflegeheim besuche, dann fällt es mir schwer, auf Abstand zu bleiben und die ganze Zeit vermummt in seinem Zimmer zu sein. Oder jetzt, wie ganz selbstverständlich, das tolle Wetter in vollen Zügen und ungezügelt genießen zu können, das wäre doch einfach wunderbar. Anstattdessen üben wir uns in freundlicher Zurückhaltung. Und das scheint wichtig und gut so zu sein. Gerade für die Alten und Kranken ist es wichtig, dass wir auf Abstand bleiben. Und wenn ich diese Dinge so aufzähle, dann merke ich, das ist zumeist Jammern auf hohem Niveau. Denn ganz ehrlich, irgendwie geht es uns doch allermeistens doch noch recht gut mit unserer Situation. Wir können einkaufen, wenn wir noch was brauchen. Wir können auch raus ins Freie die Sonne genießen. Und dennoch ist dieses Ungewisse wie ein Damoklesschwert über uns. Aber viel prekärer und viel schlimmer wird es, wenn wir an die Menschen in den Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt denken, die nicht dieselben medizinischen Möglichkeiten haben. Zum Beispiel an die Menschen in den Flüchtlingslagern, an der türkisch-griechischen Grenze, auf den griechischen Inseln oder in den Kriegs- und Krisengebieten auf dieser Welt. Ganz prekär ist es auch, wenn ich an die Menschen in den besonders hart getroffenen Gebieten in Italien und Spanien oder bei unseren direkten Nachbarn im Elsass denke, wo sich Menschen noch nicht einmal von ihren Lieben am Grab verabschieden können. Dann ist dies um ein Vielfaches schlimmer. Ja, dann verstehe ich, dass es viele Menschen gibt, die anfangen zu zweifeln und zu verzweifeln. Heute am Karfreitag ist ganz besonders der Tag, an dem wir unser Klagen in besonderer Weise Gott hinhalten dürfen. Ja, heute am Karfreitag 2020, da möchte ich eigentlich gerne mit Johannes Oerding, dem deutschen Liedermacher, zusammen einstimmen, wenn er singt, wenn es einen Gott gibt.
Wie lange wird es dauern, bis etwas geschieht? Endlich herunter, sag mir, was es Neues gibt. Ich will nicht länger warten, denn so langsam zählen Taten. Ich kann die Wolken nicht mehr sehen, die vor meiner Sonne schimmern. Denn der graue Himmel macht alles nur noch schlimmer. Oh, lass mich endlich ausreden, verschone mich mit Ausreden. echte Frau. Irgend sowas muss es sein, ich weiß es ganz genau. Ich fühle mich, als wär ich aus Zucker oder Seide. Warum gibst du mir kein Zeichen? Oh, ich stelle alle Weichen. Jetzt sofort um hier, komm zu mir. Wenn es einen Gott gibt, er macht das alles wieder gut. Wenn es einen Gott gibt, warum kommt er nicht dann einfach runter und macht, dass alles gut wird, dass alles wieder gut wird, wenn es einen Gott gibt, oh, oh, yeah. Oh, 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 er macht, dass alles wieder gut wird. Wenn es einen Gott gibt, warum kommt er nicht dann einfach runter und macht, dass alles gut wird, dass alles wieder gut wird. Oh, wenn es einen Gott gibt, oh, warum kommt er nicht dann einfach runter und dann setzen wir beide alles an.
Liebe Schwestern und Brüder, ja, ich verstehe Johannes Oerding sehr gut mit seinem Lied. Ich verstehe besser denn je den Wunsch, dass Gott einfach herunterkommt und alles wieder gut macht. Schwestern und Brüder, aber eine Sache ist für mich zumindest ein wenig tröstlich. Das Wissen, dass Gott da ist in all unseren Fragen, in all unserer Ungewissheit, in allem, was uns Angst macht und belastet. Denn das ist die Botschaft von Karfreitag. Gott schaut nicht weg, er entzieht sich nicht. Er geht die ganz schweren Zeiten und ganz harten Momente des Lebens mit. Ja, das Kreuz zeigt uns, dass Gott sich nicht wegduckt, sondern selbst durch Leid und Schmerz gegangen ist. Das macht alles Leid im Hier und Jetzt nicht ungeschehen. Ja, das macht das Leid auch nicht kleiner. Aber es kann Hoffnung geben. Die Hoffnung, dass das Leid und Elend nicht das Ende ist. Das Ende ist nämlich nicht der Karfreitag. Der ist da, das ist die ganze Ambivalenz des Lebens. Das ist das, was wir kaum ertragen wollen und können. Das ist das, was wir Tag für Tag in unserem Leben erfahren, wenn wir Krankheit und Leid und Tod gegenüberstehen. Aber dieser Gott, er geht mit. Er weicht nicht aus. Er entzieht sich nicht. Insofern sage ich zu Johannes Oerding, Gott kam in unsere Welt, um uns zu zeigen, dass er mit uns ist und mitgeht. Ja, und dass es hier dann besser wird, so wie Johannes es will und wie auch ich es will, und wie wir es wahrscheinlich alle wollen, dass es hier besser wird, dass der Himmel hier auf dieser Erde schon beginnt, so wie Jesus es gesagt hat, dafür müssen wir alles tun. Der Karfreitag 2020, dieser für viele doch sehr trostlose und beängstigende Tag, in ihm keimt schon ein Funke Hoffnung auf. Ein Funke Hoffnung, den wir vielleicht in weiter Ferne, aber dennoch sehen können. Der Funke Hoffnung, der ganz tief in uns, in unserem Herzen vor sich hinklimmt und vielleicht immer wieder neu entfacht werden will und kann. Amen.
Karfreitag konfrontiert uns mit Leiden und Tod. Der Karfreitag lenkt unseren Blick auf das Kreuz, dahin, wo wir nicht so gerne schauen wollen. Es ist schwer auszuhalten, das Kreuz. Es ist auch schwer für mich auszuhalten. Vieles kreist in meinem Kopf, in meinem Bauch, in meinem Herzen. Mir sagt der Karfreitag, Gott kennt alles Leid der Welt, und trotzdem wurde Gott Mensch. Gott zieht sich nicht heraus aus dem Leid. Gott stellt sich mitten hinein. In meinem Leid, in meiner Sorge. In allem, was mich bewegt, darf ich vor Gott sein. Und das ist kein billiger Trost, das ist keine Vertröstung auf irgendwann, das ist Leben pur. Alles, was uns bewegt, dürfen wir vor sein Kreuz, vor ihn hinbringen und ihm übergeben.
Auch heute am Karfreitag 2020 sind wir eingeladen, ans Kreuz zu kommen, unsere Bitten und Sorgen aufzuschreiben und sie Gott hinzuhalten und dann am Kreuz in der Spitalkirche abzulegen. Ja, wir sind eingeladen, ans Kreuz zu kommen. Wer mag, kann Blumen niederlegen und damit symbolisch das ablegen, was wir so tragen müssen. All die Bitten und Gedanken werde ich dann in der Osternacht in einem kleinen Osterfeuer verbrennen und so Gott entgegenhalten. So dürfen wir in den großen Fürbitten um Gottes Erbarmen bitten. O Lord, hear my prayer.
Lasst uns beten. Für unsere Welt, die sich nach Erlösung sehnt. Für die Opfer menschengemachter Ereignisse. Für die Opfer von Krieg und Terror. Für die Opfer einer ungerechten Verteilung der Güter. Für die Opfer von Hunger und sich ausbreitender Krankheiten. Und wir beten für die Opfer von Naturkatastrophen und der Auswirkung dessen, was unsere Gier mit dem Klima der Welt macht. Für alle, die in irgendeiner Gefahr schweben.
Treuer Gott, du möchtest das Beste für uns und lässt uns doch gewähren. Du entlässt uns in die Freiheit, selbst wenn wir sie bloß zum Schaden anderer zu gebrauchen wissen. Dennoch beten wir für uns um Einsicht, darum, dass der Hass in unserem Herzen weniger werde. Darum, dass es uns leichter fällt, nach Möglichkeiten des Friedens zu suchen und ihn dort zu halten, wo wir ihn gefunden haben. Darum bitten wir dich mit Jesus Christus, unserem Bruder.
Lasst uns beten für jene, die einsam sind, die verzweifelt sind, die unter großer Armut leiden. Für jene, die sich missachtet, ungeliebt und wertlos fühlen. Für jene, die in Sackgassen stecken, die von psychischen Krankheiten und zerrissenen Seelen gequält werden. Für alle, deren Körper krank sind und keine Heilung mehr erfahren werden. Besonders bitten wir heute für alle, die unter der Corona-Krise leiden und für alle, die sich um Kranke und Leidende kümmern.
Treuer Gott, der Preis für dieses Leben ist der Tod. Die Vergänglichkeit ist stets unsere Begleiterin. Dennoch beten wir für Hoffnung, darum, dass am Tage unseres Todes unsere Welt nicht endet, sondern dass sie sich wandelt. Darum bitten wir dich mit Jesus Christus, unserem Bruder.
Lasst uns beten für alle, die zweifeln, für alle, die ihren Glauben verloren haben, an die Menschheit, an die Liebe, an den Frieden oder an Gott. Für alle, die nach einer Wahrheit suchen, aber nichts als Verwirrung und Unsicherheit finden können. In ihrer Religion oder Konfession, in den Menschen, denen sie vertrauen oder in den Menschen, die sie lieben.
Treuer Gott, es gab nie ein Versprechen, dass dieses Leben ein leichtes sein wird. Das wissen wir und spüren es jeden Tag. Dennoch beten wir um Trost und Beistand, um Mut und um Kraft. Darum, dass die Menschen, die diese Dinge am nötigsten haben, sie bei dir finden können. Darum, dass sie Hoffnung haben dürfen, darum bitten wir dich. Mit Jesus Christus, unserem Bruder.
Lasst uns beten für die Orte, an denen wir leben, für alle Menschen, die hier leiden, an Einsamkeit, an Heimatlosigkeit, an Verrat, daran, dass sie niemand hört, daran, dass sie niemanden haben, an den sie sich wenden können, daran, dass der Mut schwindet oder sie allmählich ganz verlässt.
Treuer Gott, die Orte, an denen wir wohnen und leben, könnten unterschiedlicher kaum sein. Viele sind gut, ebenso viele sind schlecht, ob aus Armut oder weil quälende Gefühle sie für uns unzumutbar machen. Dennoch beten wir um Heimat, darum, dass unsere Augen sich leichter füreinander öffnen. Darum, dass unser Stolz verblasst. Darum, dass unsere Berührungsängste schwinden und wir uns überwinden können, dort zu helfen und zu trösten, wo es nötig ist. Darum bitten wir dich mit Jesus Christus, unserem Bruder.
Lasst uns Gott, alle Menschen und die ganze große Schöpfung um Vergebung bitten für das Leid, das wir einander antun, dass wir andere vernachlässigen oder vergessen, dass wir andere nicht verstehen oder ertragen und oft genug nicht einmal uns selbst, dass wir nicht vergeben können, Fehltritte nicht vergessen können, dass wir zynisch und verbittert werden und Zeiten nachhängen, die vermeintlich besser waren, dass wir das Anderssein der anderen nicht aushalten können, dass uns nicht egal sein kann, welche Menschen einander lieben oder in Familien zusammenleben, dass wir Kinder nicht einfach Kinder sein lassen können, sondern sie unserer Traurigkeit, unserem Zorn und unseren eigenen unerfüllten Träumen aussetzen, dass Gleichberechtigung so oft bloß ein leeres Wort ist, dass wir Menschen immer noch nach Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe, Religion, sexueller Orientierung oder nach dem Grad ihrer körperlichen oder seelischen Beeinträchtigung sortieren und beurteilen und nicht sehen können, dass sie alle deine Kinder sind, von dir geschaffen und geliebt. Dass wir unsere eigenen, oft engstirnigen und verkümmerten Werte zum Maßstab für alle machen. Lasst uns beten um Verzeihung für alle Fehltritte, die wir Menschen in unserer Ohnmacht gegeneinander begehen. Treuer Gott, dein Geist weht bekanntlich, wo er will. Dennoch bitten wir dich, lass uns einen Hauch von ihm spüren. Nimm uns auf in deinen Frieden, wer wir auch sind. Darum bitten wir dich mit Jesus Christus, unserem Freund, Bruder und Herrn. Amen.
Alles, was uns bewegt, dürfen wir hinlegen in das Gebet, das Jesus seinen Freundinnen und Freunden gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht nur im Verborgenen. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten, und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Wegen des Rüsttages und weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei.
Bleibet hier und acht.